Das Thema, über das ich reden möchte mit euch, ist Sabbat als gute Nachricht im 21. Jahrhundert und möchte mir dabei das Thema Sabbat anschauen und konkret eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium anschauen, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Ich werde es so machen, dass ich jetzt einmal die Stelle vorlese und euch dann eine kleine Aufgabe gebe und dann loslege. Also für die, die eine Bibel bei der Hand haben, die Stelle ist Lukas, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Für alle, die jetzt gelaufen sind, ihre Bibel zu holen, warte ich noch ganz kurz, damit sie da auch noch die Gelegenheit haben mitzulesen. Perfekt. Super. Ich lese mal vor. Einmal ging Jesus am Sabbat durch die Felder. Seine Jünger rissen Ehren von den Halmen, rieben mit den Händen die Hülsen ab und aßen die Körner. Da sagten einige der Pharisäer, was tut ihr da? Das ist am Sabbat verboten. Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Männer Hunger hatten? David ging in das Haus Gottes, nahm die Brote, die Gott geweiht waren, und aß sie. Er gab auch seinen Männern von den Broten. Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen. Und Jesus sagte zu den Pharisäern, der Menschensohn kann bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Einmal an einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand gelähmt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, dass Jesus am Sabbat heilte. Sie suchten einen Grund, damit sie ihn anklagen konnten. Doch Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich hin. Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Leben retten oder Leben umkommen lassen? Jesus blickte sie alle an. Dann sagte er zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Er tat es und seine Hand wurde geheilt. Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer packte die Wut. Sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen können. Ich weiß nicht, welche Gedanken, Ideen euch in den Kopf kommen, wenn ihr das Wort Sabbat denkt. Ob ihr an, weiß nicht, die 70er Jahre Metalband Black Sabbath denkt oder an irgendwelche jüdischen Gesetze oder was auch immer. Aber ich möchte euch ganz kurz die Gelegenheit geben, mir so ein bisschen ein Gefühl zu geben, weil auch sehr unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Dinge mit Sabbat verbinden. Und würde euch dazu einladen, mit eurem Handy auf www oder kannst auch mit eurem Computer auf www.menti.com zu gehen. Das ist, ich schreibe es auch rein, www.menti.com und dort den Code 6758 5711 einzugeben. Dann schreibe ich das in die Gruppe auch hinein. So, finden wir den Chat. Funktioniert so nicht. Code ist 6758 557 und 1. So, das sollte, und das stimmt nicht. Katastrophe, 6768. Werde ich euch ganz kurz einen Überblick geben, was ich so in den nächsten 20, 25 Minuten mit euch besprechen möchte. Also das erste ist, warum oder was ich für eines der größten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit halte. Das zweite ist, was ich ganz allgemein für eine der ganz großen Fragen unserer Menschheit halte. Und das dritte wäre, warum Sabbat eine Antwort auf diese großen Fragen gibt. Und als letztes möchte ich dann noch darüber reden, wie das Sabbat mit Identität zusammenhängt. Das ist so der Überblick über die nächsten 20, 25 Minuten. Ich sehe ein paar von euch schon fleißig dabei beim Tippen. Genau, bin schon richtig gespannt auf eure Antworten, was da rausgekommen ist. Um einzusteigen, möchte ich euch von einem meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre erzählen. Der heißt A Quiet Place. Das ist ein Horror-Thriller von John Krasinski. Und bei dem Film geht es um Folgendes. Also da war eine Alien-Invasion und bei dieser Alien-Invasion wurde die Welt komplett verwüstet. Also wir sehen in dem Film das Leben einer Familie, die jetzt zu den wenigen Überlebenden zählt. Die Familie heißt Abbott. Und diese Familie lebt in einer Welt, wo all die Dinge, die wir sonst als Strukturen in unserer Gesellschaft haben, also Politik, Wirtschaft, Entertainment-Industrie, die Sozial- und Gesundheitssysteme, die bestehen alle nicht mehr. Und die Aliens von dieser Alien-Invasion, die sind blind, aber haben ein absolut perfektes Gehör. Also die reagieren auf jedes kleine Geräusch und jagen alles Leben mit diesem perfekten Geräusch. Und der Film hat ganz, ganz viele brillante Aussagen. Also wer Filme, also der Film ist nicht für schwache Nerven, möchte ich dazu sagen, der ist wirklich spannend. Aber wer gerne spannende, gute Filme sieht, der Film ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und er hat einige ganz, ganz spannende Aussagen dazu, warum das menschliche Leben lebenswert ist und wie wir in ganz schwierigen Umständen trotzdem Ja zum Leben sagen können. Aber ein Detail, das ich ganz, ganz spannend finde, ist, der Film ganz am Anfang in einer Detailansicht zeigt uns, es ist Tag 89 nach der Alien-Invasion. Das heißt, es hat weniger als 3 Monate gedauert, dass all die Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen, in der Themenindustrie, Wirtschaft, Konsumwelt, Politik, Staat, alle verschwunden sind. Das heißt, das ist vielleicht eine Erkenntnis, die uns jetzt im Jahr 2021 nicht mehr ganz neu ist, dass unsere Welt ein bisschen instabiler und zerbrechlicher ist, als das wir angenommen haben. Wir sind ja auch seit 10 Monaten im mehr oder weniger Ausnahmezustand aufgrund eines Viruses. Aber es ist trotzdem eine interessante Erinnerung daran, wie schnell eigentlich das gehen kann, dass unser Leben auf Dinge aufgebaut ist, die gar nicht so stabil sind. Aber der Film heißt ja A Quiet Place, also zu Deutsch ein ruhiger Ort. Und er präsentiert einen Gegenentwurf zu der lauten Welt, in der wir leben. Also einer Welt, wo ja ständig irgendwelche Lichter blinken, auf sich aufmerksam machen, wo wir ständig Lärm um uns herum haben, wo alles um Aufmerksamkeit sucht. Also Lärm wird in dem Film als die große Gefahr dargestellt. Also die Aliens haben ja dieses perfekte Gehör und die sind alle, die auf alles, was Lärm machen, jagen. Und um sicher zu sein, braucht es Ruhe, braucht es Frieden, braucht es Stille. Und diese Familie findet eben ihr Glück und ihre Sicherheit. Und mehr als ein Überleben, sondern wirklich wahres Leben, könnte man fast sagen, in dieser Stille. Und ich glaube, dass der Film etwas identifiziert, was eines der ganz großen Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserer derzeitigen Zeit ist, die wir vielleicht oft gar nicht so wahrnehmen. Dass wir in einer Welt leben, die massiv, konstant die ganze Zeit um Aufmerksamkeit buhlt. Also Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler sprechen von dem Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie. Also Aufmerksamkeit ist das knappste Gut, was verfügbar ist. Und darum wird ständig gekämpft. Also es gab ja mal eine Zeit, da gab es etwas, das hieß Langeweile. Und das ist eigentlich in der Aufmerksamkeitsökonomie vollkommen verschwunden. Also ich kann mich noch dunkel an meine persönliche Kindheit erinnern. Die liegt jetzt gar nicht so weit zurück. Und da gab es etwas, das hieß eben Langeweile. Und wenn man tatsächlich in der U-Bahn stehen musste oder wenn man in einer langen Warteschlange gestanden ist, irgendwo an der Kasse, dann hat man nichts anderes tun können, als warten und in die Luft schauen. Und ich habe heute immer ein Handy eigentlich bei mir. Und wenn ich irgendwo an der U-Bahn stehe oder irgendwo warten muss, dann ist das für mich eigentlich ein willkommener Ort, um wieder irgendwelche neuen Podcasts zu hören oder irgendwelche Bücher mir anzuhören oder irgendwelche anderen Sachen zu konsumieren, weil ich halt ständig diese Möglichkeit habe, an dieser Aufmerksamkeitsökonomie teilzunehmen. Und das ist ja auf den ersten Blick jetzt auch nichts Schlechtes. Also keiner von uns, der sich noch an die Zeit erinnern kann, wo uns langweilig war, keiner von uns war gerne langweilig. Also Langeweile ist ja nichts Positives. Aber gleichzeitig hat diese Aufmerksamkeitsökonomie auch eine Kehrseite der Medaille. Weil eben Aufmerksamkeit so ein knappes Gut ist, heißt es, dass unsere Zeit auch immer mehr zu einem knappen Gut wird. Also unsere Tage haben ja buchstäblich im buchstäblichsten Sinne nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Mehr Zeit gibt es nicht. Und weil wir, also wenn ich jetzt mein Handy zum Beispiel in die Hand nehme, ich kann mir mit einem Klick mehrere Billionen Stunden YouTube-Videos anschauen. Ich habe eine vollkommene Verfügbarkeit. Ich kann mir über Amazon Prime zig hunderttausende Filme anschauen. Ich muss sie mir nur aussuchen. Also ich habe eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, wie ich meine Zeit verbringen könnte. Ich könnte mit Menschen skypen in Myanmar, mit denen ich befreundet bin, und in Australien und in Südamerika und in Nordamerika und wo auch immer. Ich habe alle möglichen Sachen verfügbar, aber ich habe halt nur ganz, ganz wenig Zeit, dass ich die verwenden kann. Und deswegen ist es so in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft, dass wir konstant um diese Aufmerksamkeit buhlen, ständig im Kampf um diese Aufmerksamkeit sind. Und wie gesagt, das ist keine Kritik an dem Handy an sich. Ich finde, Handys sind super, super praktisch. Also ich kann keine Telefonnummern auswendig und wenn ich kein Handy bei mir habe, bin ich vollkommen verloren. Aber es hat eben auch Dinge, über die wir nachdenken müssen, die vielleicht schwierig sind. Weil ich glaube, wir sind völlig überfordert als Menschen in dieser hektischen Welt, in der wir leben, wo jederzeit alles möglich ist. Und das ist ganz wurscht, ob du 20 bist und dich vielleicht mehr mit meiner Generation identifizieren kannst, sogar ich 33 bin, also ich bin auch nicht mehr ganz in der Generation, aber zumindest, falls du näher an 20 bist als an 60 oder ob du näher an der 60 bist, wir alle leben und schwimmen in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Wir leben in dieser Welt, wo halt jeden betrifft es halt ein bisschen anders, aber wir alle ständig im Kampf darum sind, wie verwenden wir unsere Aufmerksamkeit, weil so vieles darum kämpft. Die Forschung legt nahe, dass mehr als 3/4 aller Erwachsenen regelmäßig psychischen oder physischen Stress fühlt in unserer Gesellschaft. Also mehr als 3/4 regelmäßig unter physischen oder psychischen Stress leiden. Und die Zahl an ständig steigend eigentlich an Burnout-Kranken ist ja ein Symptom, das das sehr, sehr gut verdeutlicht. Für jede Altersgruppe gibt es natürlich andere Formen der Ablenkung, die uns rastlos machen, aber wir alle sind in diesem Zyklus mehr oder weniger drinnen gefangen. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber wir alle erleben das, was wir viel mehr tun könnten, als wir eigentlich Zeit dazu haben. Und ich glaube, das ist aus zwei Gründen ein Problem. Das eine ist, es zeigt uns, dass wir längst nicht mehr die Herren unserer eigenen Zeit sind. Also in der Aufmerksamkeitsökonomie stecken ja Milliarden und Billionen in PR, in Marketingmaßnahmen, wo Leute ja Forschung betreiben, um herauszufinden, wie können sie deine Aufmerksamkeit am besten erreichen? Was sind die Dinge, die deine Aufmerksamkeit gewinnen? Und wenn wir ungeplant auf den Tag gehen, dann sind wir eigentlich immer geleitet von anderen, die viel, viel mehr Gedanken reingesteckt haben. Also zum Beispiel, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, das ist auf eine Art und Weise Design, wie ich möglichst viel Zeit darauf verbringe. Oder haben Leute sich darüber nach Gedanken gemacht, wie kann ich jemanden damit beschäftigen, möglichst viel auf Instagram zu verbringen oder möglichst viel Zeit auf YouTube zu verbringen. Wie muss ich die Algorithmen bauen, damit ich da möglichst viel Aufmerksamkeit herausziehen kann? Das ist genau, das funktioniert mit jeder Werbung so, das funktioniert mit allen Dingen so. Und wenn wir nicht achtsam darauf sind, dann ist es so, dass ja eigentlich andere Leute uns durch unsere zufälligen Entscheidungen den Tag planen, über unseren Tag entscheiden. Das andere ist, und das führt dann zu einem größeren Problem, viele Denker, und da beinhalte ich die biblische Philosophie, aber auch die fernöstlichen Denker und alle möglichen anderen Philosophen, sind davon überzeugt, dass die Dinge, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, das sind die Dinge, zu denen wir werden. Also womit wir unsere Seele füllen, die Gewohnheiten, die unsere Persönlichkeit formen, das sind die Dinge, die unser Schicksal formen. Das ist ein schönes fernöstliches Sprichwort, was das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, das ich meinen Kindern auswendig gelernt habe. Und zwar, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also, da passieren Dinge mit uns und wenn wir nicht achtsam sind, wenn wir nicht bewusst sind, was darum passiert, dann geraten wir in einen Zyklus von Rastlosigkeit, der uns einen rastlosen Charakter gibt und ultimativ ein rastloses Schicksal gibt, wo wir nicht zur Ruhe kommen. Und ich glaube, diese zwei Probleme erklären auch zwei Trends in unserer modernen, westlichen, säkularen Konsumgesellschaft. Das eine ist die wachsende Oberflächlichkeit, das andere ist das unglaubliche ungebrochene Interesse an fernöstlichen Praktiken wie Achtsamkeitsübungen und Yoga. Also die wachsende Oberflächlichkeit ist ja das Resultat, dass die Medien um uns mit immer krasseren Dingen um Aufmerksamkeit buhlen. Also das ist ein ständiger Zyklus von Panik, Angst, Stress, Freuden, Hoffnungen, die ständig versuchen, uns zu Handlungen zu bewegen. Du kannst dir nicht einen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus einer Homepage oder die ständigen Updates auf Instagram oder was auch immer dein Hauptinput ist, kann dir nicht davon leben, dass heute alles gleich ist wie gestern und dass du von nichts Sorge trägst oder dafür nichts gerade zitterst oder wünschst oder Hoffnung hast, also ob das positive oder negative Emotionen sind, aber es wird immer mit unseren Emotionen gespielt. Und ich glaube, dieses ständige Streben, diese ständige Rastlosigkeit hinterlässt uns eben mit Träumen von schnellem Ruhm auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit sehr leeren, sehr von Kommerz getriebenen Träumen zurück. Und das macht uns zu immer oberflächlicheren Menschen. Das andere ist die wachsende Interesse an Achtsamkeitsübungen, an fernöstlichen Praktiken. Und ich glaube, das ist ein Gegentrend, weil Menschen immer kennen, okay, da ist sehr, sehr viel Leere. Also wenn ich in der Früh um 6 Uhr aufstehen muss, schnell ins Büro rasen muss, dann zwischendurch am Handy sitze und Sachen konsumiere, dann am Abend fertig bin und noch alle möglichen anderen kleinen Sachen mache, bevor ich dann am Abend nochmal 3 Stunden lang Netflix schauen kann oder fernschauen kann oder was auch immer. Ich merke, da ist eine gewisse Leere in mir. Also es ist ja nicht ganz neu. Also wenn ihr zurückdenkt an, weiß nicht, wie sehr ich mit Filmen beschäftigt, aber selbst Filme wie American Beauty oder Fight Club und so weiter, beschäftigt sich genau mit dieser Leere, die wir haben, wenn wir nicht Ziele haben, wenn nicht Inhalte in unserem Leben da sind, wo wir das Gefühl haben, irgendwie ist das alles eine sehr künstliche IKEA-Kataloglandschaft, in der wir leben, wo wir für ein Ding zum nächsten uns gehetzt werden. Und das eben dieses wachsende Interesse an so Yoga, Achtsamkeitsübungen, ist sehr, sehr willkommene Ablenkung, weil es uns die Möglichkeit gibt, Rast zu finden, Ruhe zu finden, diesem Zyklus zu entkommen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass Rastlosigkeit, ja, dieses Buhlen um Aufmerksamkeit, ja keine moderne Sache sind, sondern es ist eine moderne Ausprägung von etwas, was ja eine ewige menschliche Suche ist. Also die antiken Philosophen haben ja auch festgestellt, dass die große Frage der Menschheit die Suche nach bedeutsamen, nach wahrem Glück ist. Und der Kirchenvater Augustinus hat davon gesprochen gehabt, dass eigentlich, wenn wir logisch darüber nachdenken, erkennen wir, dass jeder einzelne Mensch danach strebt, glücklich zu sein. Das heißt, die großen antiken Philosophen, auch die großen Denker der Vergangenheit, haben sich ganz, ganz stark mit dieser Frage nach dem Glück beschäftigt. Und für Platon und für Aristoteles war es das Eudaimonia, also das absolut Gute, das absolut Glückselige, das ultimative Streben und das ultimative Ziel des menschlichen Lebens war, der menschlichen Existenz. Und der Kirchenvater Augustinus hat diese Erkenntnisse von Aristoteles und von Platon aufgenommen und im Lichte von Jesus und im Lichte der Bibel betrachtet und gesagt, okay, warte mal, wenn wir das biblisch betrachten, diese Erkenntnisse von Platon und von Aristoteles, dann erkennen wir ja, dass dahinter die große Ursache des menschlichen Problems steckt. So, Augustinus hat das so formuliert in seinen Bekenntnissen, du hast uns zu deinem Eigentum erschaffen, und unser Herz ist rastlos, bis es in dir Ruhe findet. Also, wie die alten Philosophen erkannt haben, das ultimative Glück, dafür sind wir gemacht worden. Wir sind gemacht worden für dieses ultimative Glück und wir haben dieses Streben, diese Sehnsucht, diesen Drang nach diesem ultimativen Glück. Aber wir haben es eben nicht. Wir können es auch nicht finden, wir können es nicht erlangen und uns fehlt die Orientierung dorthin. Und aus dem Grund sind wir quasi gestresst, quasi gefangen im hektischen Zyklus der Aufmerksamkeitsökonomie und wir sind ohne jede Orientierung, wie wir dieses Glück finden können. Und genau an dem Punkt hakt ja das Marketing an. Das Marketing ist ja dazu da, zu analysieren mit professionellen Methoden der Psychologie, welche Sehnsüchte haben Menschen, welche Wünsche haben Menschen. Und dann die Aufmerksamkeit anhand dieser Erkenntnisse von uns zu gewinnen und zu suggerieren, dass dieses Produkt, was Sie jetzt hier verkaufen wollen, das könnte doch unsere Sehnsüchte stillen. Wobei man davon ausgehen muss, dass die Versprechen der Konsumwelt ja niemals ein tatsächliches Ende der Rastlosigkeit schaffen können. Weil, wenn es tatsächlich das eine Produkt gäbe, das tatsächlich Rastlosigkeit beendet, das tatsächlich zur Ruhe führt, dann würde ja das ganze Kartenhaus vom Konsum zusammenbrechen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Tesla kaufen würde, den ich mir nicht leisten kann, aber stellen wir uns vor, ich kaufe einen Tesla und dieser Tesla ist das ultimative Ziel in meiner Suche nach Rast, dann würde ich alle anderen Dinge nicht mehr brauchen hiermit. Also das Marketing ist einerseits tief verknüpft, ist eigentlich tief in dieser Tradition der antiken Philosophen, der Suche nach dem Glück. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich eine unendliche, eine unerreichbare Suche, die uns niemals zufriedenstellen wird. Und An dem Punkt möchte ich jetzt beim Sabbat ankommen und möchte mal anschauen mit euch, bevor ich in den Sabbat einsteige, was ihr mir so für Antworten geliefert habt. Dafür wäre es gut, den Bildschirm teilen zu können. So, jetzt versuche ich es zu machen. Bildschirm freigeben. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Sabbat. Bitte. So, also das sind eure Antworten, falls ihr die jetzt vor euch seht. Da haben wir Ruhetag, Sonntag, Ruhe, Judentum, Schöpfungsgeschichte, siebter Tag, 10 Gebote. Also man merkt, ihr habt alle euer Altes Testament brav gelesen. Sehnsucht nach dem Messias, Day of Worship, Day of Rest, erinnern. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in der Bibel zum Thema Sabbat. Ausruhen, Israel, siebter Tag der Woche. Also man sieht, ihr habt alle eine sehr biblisch geprägte Sicht auf den Sabbat. Das ist ja schon mal positiv. Das ist ja schon mal gut. Für die meisten Christen, mit denen ich rede, und man sieht es auch daran, dass ihr ganz stark das Alte Testament hernimmt, sind Sabbatgesetze, das sehr stark mit dem Alten Testament verbunden ist und sehr stark mit der Vergangenheit verbunden ist. Also es ist für uns ja heute vollkommen unvorstellbar, dass es im 20. Jahrhundert in Großbritannien noch Sabbatgesetze gab, die genau geregelt haben, wie für die gesamte Gesellschaft komplett Ruhe zu gelten hat am Sabbat. Also ich bin auch jetzt nicht dafür, dass ich möchte mich dafür aussprechen, dass wir Sabbatgesetze einführen, aber ich fand das so interessant, wie fremd uns dieses Konzept wäre. Also für uns als moderne Menschen im 21. Jahrhundert ist das vollkommen unauthentisch und das riecht nach toter, nach verstaubter Religion, nach Zwang, nach Lebensbeschränkung eigentlich oft für uns. Aber ich glaube, gleichzeitig dürfen wir das Kind nicht mit dem Badewasser ausgießen. Also für viele Christen ist es so, dass Jesus den Sabbat sehr stark relativiert hat in den Evangelien. Wir sehen das ja auch in der heutigen Stelle. Und während Jesus die in vielen moralischen anderen Punkten, zum Beispiel Corona-Gesetze, Lockdown ist, das finde ich aber ein cooles Beispiel, Moritz, die Corona-Gesetze. Also ich muss sagen, für mich war das entspannteste Weihnachtsfest ever und ich will mich dafür aussprechen, immer Lockdown zu haben während Weihnachten, weil ich habe noch nie so viel Ruhe gehabt. Ich habe meine Geschenke am 24. ausgepackt und in den nächsten 4 Tagen einfach Bücher lesen können, weil ich keine Verwandten besuchen musste. Also ich muss ehrlich sagen, du hast absolut recht, das kann ich voll nachvollziehen. Vielleicht ist das ja auch eine gute Gelegenheit, als so einen Sonntags-Lockdown zu veranstalten oder so in Zukunft. Wo war ich nochmal? Genau, ich war bei Jesus. Jesus hat ja auch ganz, ganz stark Sachen, eigentlich, also wenn wir an Sexualmoral denken oder wenn wir an Solidarität denken, dann hat Jesus hier ganz oft die moralische Vision des Alten Testaments nochmal verschärft. Beim Sabbat, wie bei der heutigen Stelle, sehen wir, dass Jesus das eigentlich sehr oft relativiert, wo Jesus sehr, sehr oft gegen die Konservativen steht. Das stimmt, das Sabbatical ist auch aus der Tradition vom Sabbat heraus. Auf das werde ich gleich nachher nochmal eingehen, das ist ein guter Punkt. Bevor ich zum Sabbatical komme, Jesus geht es ja nicht darum, Gesetze aufzuheben oder zu verschärfen an dem Punkt, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Fehllesung, die wir haben in der Bibel. Wir sagen, okay, welche Gesetze nimmt Jesus jetzt wirklich ernst und welche hebt er auf? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Ich glaube, das ist ein Fehllesen der Bibel, sondern worum es Jesus viel, viel mehr geht, ist, dass er versucht, die wahre Bedeutung hinter diesen Gesetzen hervorzustreichen. Wobei ich auch sagen möchte, dass ich Gesetze jetzt nicht für das ideale Wort halte. Das ist ein Wort, das sehr, sehr negative Konnotationen hat. Das Wort, das es eher beschreibt, ist eine Lebensordnung. Also es ist eher eine Lebensordnung. Aber was Jesus auf jeden Fall tut, ist, er befreit diese Lebensordnung des Alten Testaments aus der Sklaverei zur Buchstäblichkeit. Er sagt, okay, buchstäblich hilft dir da jetzt nichts, wenn du das Alte Testament liest. Was du brauchst eigentlich ist, dass du das Ziel, den Sinn, den Charakter Gottes und den Plan für das menschliche Leben dahinter verstehst. Es geht jetzt nicht darum, ob du tatsächlich am Sabbat Kohlen verwenden darfst oder nicht verwenden darfst. Es gibt ja dieses, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele im Alten Testament, wo du denkst, okay, was soll das überhaupt für mein Leben heißen, ob ich das jetzt, also da gibt es das Beispiel mit dem Passachmahl und dann heißt es an der einen Stelle, das muss man kochen und auf der anderen Stelle heißt man darf, man muss es unbedingt über Kohlen braten, und das widerspricht sich und das ist jetzt nicht der Punkt herauszufinden, okay, wie kann ich etwas über Kohlen braten und gleichzeitig kochen, das wäre eine Themenverfehlung für Jesus, sondern die Frage für Jesus ist, okay, welche Idee steckt dahinter, was möchte uns Gott hier offenbaren über sich selbst und über die Lebensordnung, die er uns vorhat zu geben. Und ich glaube, genau das macht Jesus ja an unserer Stelle. Also wenn Jesus sagt, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Leben retten oder Leben umkommen lassen? Dann möchte er damit nicht sagen, apropos, der Sabbat ist wurscht, ab heute keine Sabbaticals mehr und keine Ruhezeiten mehr, sondern was Jesus damit sagen möchte, ist vielmehr, okay, setzt euch mal einen Schritt zurück, versucht euch jetzt nicht festzusetzen, was steht da buchstäblich, sondern was ist die Idee dahinter? Reflektiert sie mal darüber. Möchte Gott hier lebensfeindlich agieren und etwas Gutes entziehen? Oder möchte Gott hier lebensfördernd agieren und etwas Gutes geben? Was ist die Idee dahinter? Und Jesus beantwortet die Frage an dem konkreten Beispiel, indem er den Mann ja heilt und damit verdeutlicht, wenn Gott, der Gott allen Lebens ist, wenn Gott lebensgebend ist, lebensliebend, lebensbejahend ist, dann kann seine Lebensordnung nur dazu richtig als Orientierung dienen, wenn sie ja tatsächlich so ausgerichtet ist, dass sie lebensgebend ist. Das heißt, das Ziel vom Sabbat ist nicht eine abstrakte Heiligkeit, wenn ich um Punkt 18 Uhr am Samstag oder um Punkt 18 Uhr am Freitag alle meine elektronischen Geräte abdrehe und dann um Punkt Sonntag, 24 Stunden später wieder aufstehe, dann habe ich eine abstrakte Form von Heiligkeit und irgendwelche extra Punkte im Himmel angesammelt. So eine Idee ist, hier eine lebensgebende Lebensform, eine Lebensordnung, einen Rhythmus für mein Leben zu finden, der lebensgebend ist. Und ich glaube, gerade dieses Ziel in einer Welt von Aufmerksamkeitsökonomie ist extrem lebensgebend, sich darüber nachzudenken, okay, wie kann ich um diesen Sabbat herum Rhythmen schaffen, die lebensbejahend sind, die mir Rast bringen, die mir Ruhe bringen. Und ich glaube, das ist die Einladung hinter dem Sabbat im 21. Jahrhundert, dass er uns eben erlaubt, auszusteigen, also 24-7, jeden Tag, 24 Stunden, Zyklus von Hektik, von Stress und von Rastlosigkeit. Und all die Dinge auszublenden aus meinem Leben, die meine Aufmerksamkeit wollen. Und wir hatten vorhin das Beispiel vom Sabbatical. Das ist insofern ein gutes Beispiel, weil, ich glaube, der zweite Punkt, den Jesus hier macht, ist, es ist mehr als nur ein Selbsthilfetool. Es ist mehr als nur ein Selbstverbesserungsding. Also das Sabbatical für viele von uns ist ja, ich darf jetzt für ein Jahr rausgehen und jetzt darf ich Bücher lesen, also Bildungskarenz, fällt ja auch oft in dieses Sabbatical-Jahr hinein, was Firmen anbieten. Und was Jesus hier tut, sagt, es geht ja nicht um Selbstverbesserung, es geht ja nicht um ein Selbsthilfetool, das dir hilft, deinen Stress besser zu managen, sondern er sagt, das Sabbat ist auf ein Ziel ausgerichtet. Also Jesus bezeichnet sich ja in der Stelle, wenn ihr in eurer Bibel schaut, als der Herr des Sabbat. Und an dieser Stelle müssen wir feststellen, dass es an der Stelle eigentlich weniger um den Sabbat geht und mehr um die Identität, also um die Identität von Jesus. Der Skandal der Stelle ist ja, dass Jesus sich hier mit Jahwe, mit dem Gott des Alten Testaments, mit dem Schöpfergott gleichsetzt mit dem Bündnisgott. Und er sagt, ich bin derjenige, der den Sabbat erfunden hat und der Sabbat hat mich als Ziel. Also der Sabbat und die Ruhe, die sind nicht ultimativ, keine Ziele in sich selbst, sondern sie haben ein Ziel, sie sind Wegweiser auf etwas Ultimatives, nämlich auf Jesus. Weil eben Jesus gekommen ist als der Mensch gewordene Gott, um uns aus diesen Zyklen von Rastlosigkeit und von Orientierungslosigkeit in unserer Suche nach Glück zu befreien. Das wahre, echte Leben, von dem die antiken Philosophen gesprochen haben, von dem das Marketing spricht, ist tatsächlich in Jesus zu finden. Er ist diese Erfüllung. Er ist dieses Ergebnis davon. Das heißt, wenn wir Sabbat halten, dann gibt es das die Möglichkeit, nicht auf ein Nichts zu konzentrieren, sondern auf Jesus hin zu konzentrieren, zu schauen, was formt ihn, was treibt ihn, und unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu legen und die Dinge auszublenden, die uns rundherum rastlos halten. Und das Coole bei Jesus ist, dass Jesus die am wenigsten gestresste Person ist, die es irgendwo in der Menschheitsgeschichte gibt. Der Typ hat absolut niemals Stress. Also der ist immer nur zu Fuß unterwegs und wann auch immer ihn irgendwer unterbricht, hat er Zeit. Also wenn Jesus da die Tochter des Jairus heilen soll und der sagt, hey, meine Tochter liegt im Sterben und irgendwer berührt ihn, dann bleibt er mal stehen und sagt, hey, okay, wer hat mich da jetzt berührt? Findet man das heraus? Ah, du warst das? Okay, warum hast du dich berührt? Dann gibt es absolut Zeit, obwohl er gerade eben im Sterben liegt. Weil Jesus absolut entspannt ist. Absolut rastend ist. Und wenn wir auf ihn Aufmerksamkeit legen, dann werden wir auch automatisch ruhig. Dann sehen wir automatisch, was heißt Liebe zu leben? Was heißt geliebt zu werden? Was heißt Erfüllung zu haben? Ist es in den nächsten großen Ding, das in den nächsten 3 Tagen kommt und wo mich mein Handy jetzt schon dran erinnert? oder es ist, eine Person zu finden, die absolut ruhig, absolut entspannt ist. Und dafür ist es so wichtig zu wissen, dass die Bibel ja auch Liebe von einer Art und Weise definiert, die absolut inkompatibel ist mit Stress, die absolut inkompatibel ist mit Ruhelosigkeit und mit Rastlosigkeit. Also der Apostel Paulus schreibt das ja so treffend in 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. In anderen Worten, die Liebe, die nimmt sich Zeit für andere, die ist bereit zu warten. Die buhlt nicht um Aufmerksamkeit, die eifert sich nicht, die kämpft nicht darum, schau mich an, schau, was ich gerade tue, sondern sie schenkt Aufmerksamkeit für andere, nimmt sich Zeit für andere. Und ich glaube, der Sabbat ist eine Einladung, über genau diese Dinge zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen, zur Rast zu kommen, Zeit zu finden, diesen Zyklen, diesen buchstäblich toxischen, giftigen Zyklen und Rhythmen unserer modernen Welt zu entkommen, die ständig Aufmerksamkeit wollen, uns auszuklinken aus diesen Dingen und Rast zu finden und einen Vorgeschmack auf eine Erfüllung zu bekommen von Rast, von Heilung, von einem glücklichen Leben, das ultimativ Gott für uns in der Ewigkeit bereithält. Und ich glaube, die große Einladung für unsere rastlose Aufmerksamkeitsökonomie ist die Einladung, die Jesus in Matthäus 11 ausspricht. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Amen.